herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lütje-Lage-Podcasts. Heute mal wieder mit einer Wundertüte. Ja, ihr kennt das Format. Jede Folge der Wundertüte ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Es geht mal um legendäre Serien, mal um vergessene Filme, um schräge Videogames oder vielleicht um ganz besondere Mucke. Es gibt dabei nur eine Regel, die wir uns auferlegt haben. Der eine hat eine kurzweilige Geschichte vorbereitet, wobei die Betonung auf kurz liegt, was wir auch versuchen einzuhalten. Mal schauen. Und der andere hat zunächst keine Ahnung, worum es geht. Und der andere, der hier wieder mit dabei ist, ist natürlich mein lieber Freund Dennis. Hallo Dennis, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Olaf, hallo ihr da draußen. Ja, ich bin heute derjenige, der keine Ahnung hat, worum es geht.
Genau.
Und ich freue mich schon wie ein Schnitzel.
Das ist ganz wunderbar. Ja, ich hoffe, ihr da draußen freut euch jetzt auch. Wir haben heute mal keinen Gast. Wir sind heute mal wieder uns selbst, unser eigener Gast. Das ist auch mal wieder ganz schön. Hatten wir jetzt länger nicht mehr, ne? Aber es wird ja auch mal wieder Zeit, ne?
Ja, ganz romantisch heute.
Ganz romantisch heute, so kuschelig. In unserer kleinen, gemütlichen, kuscheligen Wundertüte. Genau, ja, es geht heute um eine Serie, die in den 90er Jahren das Fernsehen, ja, kann man sagen, schon irgendwie revolutioniert hat. Mhm. Diese Serie hat zwei Agenten zu Ikonen der Popkultur gemacht. Und hat auch zwei Sätze geprägt, die eigentlich bis heute so im kollektiven Gedächtnis sind. Und wer jetzt vielleicht schon so eine Ahnung hat, wie der Dennis, dass ich seinem Gesicht so ein bisschen entnehme, der freut sich jetzt sicherlich über das Intro, was ich gleich mal anspielen werde jetzt hier. Und wer bis jetzt noch gar nicht weiß, worum es geht, der wird es mit Sicherheit erkennen. Und wir spielen mal ein bisschen Musik. Ja, Dennis, jetzt die obligatorische Frage, hast du es erkannt?
Ich habe es erkannt. Es ist natürlich, soll ich lösen oder möchtest du?
Nö, du darfst gerne, bitte.
Es ist natürlich das fantastische, kongeniale, häufig versucht zu kopierende und nie erreichte Akte X.
Ja.
The X-Files.
The X-Files im Original, genau, ja. Die Serie aus den 90ern, die ich mir tatsächlich neulich irgendwie nochmal vorgenommen habe, mir gedacht habe, Mensch, ich fange nochmal an, die zu gucken, weil das ist so lange her und ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch noch gar nicht alle Staffeln gesehen. Mhm. Aber lass mich doch mal ein bisschen über Akte X erzählen. Ja. Ich meine, du kennst sie ja, du kannst vielleicht auch noch mal zwischendurch wissend nicken oder was dazu sagen. Ja, Akte X, ihr habt die Serie ja vielleicht auch gesehen, als Kind, vielleicht sogar heimlich oder vielleicht habt ihr sie auch noch gar nicht vor noch gar nicht allzu langer Zeit für euch entdeckt. Ja, ich möchte so ein bisschen auch so hauptsächlich so ein bisschen über die Entstehung auch sprechen, die Macher oder eigentlich den Macher, könnte man da sagen, die Figuren, vielleicht so ein paar Episoden mal hervorheben und auch so ein paar Fun Facts, wie man ja heutzutage sagt, ein paar kuriose Hintergründe erzählen und ja einfach mal das Phänomen, das Akte X eigentlich bis heute ist, mal so ein bisschen näher beleuchten. Also Dennis, vertraue niemandem außer mir so für die nächste halbe Stunde vielleicht, ne?
Okay.
Ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wer steckt dahinter? Die Idee dazu hatte Chris Carter. Chris Carter war so Ende der 80er, Anfang der 90er schon als Drehbuchautor fürs Fernsehen tätig, allerdings ohne dabei so wirklich so einen ganz großen Durchbruch zu landen und hatte aber immer so eine Idee, die ihm so im Kopf herumschwebte. Was wäre, wenn das FBI eine Abteilung hätte, die sich mit unerklärlichen Phänomenen beschäftigt, mit außerirdischen, übernatürlichen Kräften und sogar irgendwelchen staatlichen Verschwörungen. Und er hat sich da auch ein bisschen inspirieren lassen. Eine maßgebliche Inspiration, die er immer auch gerne hervorhebt, ist die Fernsehserie Kolchak, The Night Stalker aus den frühen 70ern. Die kannte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich. Ich glaube, die ist auch in Deutschland gar nicht gelaufen. Zumindest kann ich mich daran nicht erinnern. Aber da geht es eigentlich um einen Reporter, der Übernatürlichem auf den Grund geht. Und die Serie hatte auch schon so ein bisschen mit so ein bisschen Mysterien zu tun. Und Chris Carter sagt immer, das wäre also eine seiner maßgeblichen Referenzen oder das gewesen, was ihn am meisten beeinflusst hat. Und er war auch recht fasziniert von dem Watergate-Skandal und generell so auch von diesem Misstrauen, dass viele Amerikaner eben auch zu dieser Zeit dann gegenüber staatlichen Institutionen hegten. Er hatte auch so ein bisschen die Überzeugung, also er glaubte nicht unbedingt selbst an Außerirdische, aber er war halt fasziniert von der menschlichen Neigung, an das Unerklärliche zu glauben. Und das wollte er eben auf den Bildschirm bringen. Und er hat die Idee dann dem Sender Fox präsentiert, 1992. Und ja, wie sollte es anders sein? Fox hat das erstmal abgelehnt. So. Also, beziehungsweise sie waren halt skeptisch. Also die Verantwortlichen fanden das irgendwie seltsam und halt schwer vermarktbar und irgendwie zu dunkel und gab den Programmchef damals bei Fox, das ist der Peter Roth gewesen, und der hat gesagt, naja gut, wir machen das mal, aber unter einer Bedingung, du musst einen Pilotfilm produzieren und musst halt die Verantwortlichen überzeugen. Und das hat Carter dann gemacht, er hat diesen Pilotfilm innerhalb kürzester Zeit irgendwie geschrieben. Budget von 2 Millionen Dollar. Ich habe gelesen, dass war jetzt nicht so viel, aber naja gut, also ich halte das schon für viel Geld. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und Fox hat die Serie dann bestellt. Und ich habe es schon angesprochen, eigentlich war es den Verantwortlichen bei Fox erst zu dunkel. Und die weitere Serie hat das dann auch bestätigt, denn ja, gleich mal so ein Fun-Fact zu Beginn. Denn die ersten 5 Staffeln wurden gar nicht in den USA gedreht, wo sie ja eigentlich spielten, sondern in Vancouver. Ja?
Und, Klassiker.
Klassiker, ne? Willkommen in Vancouver.
Vancouver.
Um mal aus einer sehr, sehr guten Hörspielserie zu zitieren.
Oh ja.
In Vancouver, in British Columbia und einfach aus finanziellen Gründen, weil die Produktionskosten halt in Kanada deutlich günstiger waren als in den Vereinigten Staaten.
Ja. Ich meine mich Star Trek hier auch gerne.
Genau, also ich meine mich auch zu erinnern, also zumindest ist es bei mir so gewesen, dass ich das bei Akte X damals mitbekommen habe und das so das erste Mal war, dass ich so dieses amerikanische Serien werden in Kanada, in Vancouver gedreht, was günstiger ist und so, da mitbekommen habe. Also ich weiß nicht, ob Akte X da jetzt so die erste Serie war, das konnte ich jetzt nicht rausfinden, wahrscheinlich nicht, aber es ist halt einfach so, dass Vancouver dann so ein bisschen auch zum heimlichen Star der Serie dann auch wurde, denn so gerade dieses so feucht neblige Klima und das passte eben halt auch zu dieser etwas düsteren Atmosphäre und die ganzen Regenwälder rund um Vancouver, die wurden dann auch halt entsprechend zu Schauplätzen, also zu Alien-Landeplätzen, ne? Wälder voller Monster, geheimnisvolle Tatorte und so weiter. Wenn man sich die ersten Folgen oder wenn man sich das dann nochmal anguckt, dann merkt man auch gleich, Mensch, das passte wunderbar. Und ja, ab der 6. Staffel wurde dann tatsächlich die Produktion nach Los Angeles verlegt, was tatsächlich auch bei den Fans und auch bei Schauspielern so ein bisschen ich will nicht sagen Unmut geäußert hat, aber zumindest hat man da gesagt, Mensch, dadurch ging halt ein Stück weit so ein bisschen der Charakter, dieser einzigartige Charakter, so ein bisschen verloren, weil Vancouver da irgendwie nicht zu ersetzen war. Und machen wir mal weiter mit der, ein bisschen noch mit der Entstehung, denn es ging ja auch hauptsächlich darum, diese beiden Agenten zu besetzen. Und das war Chris Carter auch besonders wichtig, dass da die Chemie stimmt. Weil wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte die Serie halt auch nicht funktioniert. Und so war dann die Suche nach dem Duo ein wenig schwieriger und auch ein bisschen intensiver. Also David Duchovny hat man dann gefunden, der war zu dem Zeitpunkt der Besetzung noch kein Unbekannter, allerdings auch kein wirklicher Star. Er hatte schon kleine Rollen in Filmen und Serien gehabt und hatte vorher auch, wie sich vielleicht noch einige erinnern, auch schon in Twin Peaks mitgespielt und auch dort einen FBI-Agenten tatsächlich gespielt. Duchovny hatte interessanterweise eine etwas andere Vorstellung von dem Fox Mulder, den er da spielen sollte. Er wollte das weniger so als fanatischen Gläubigen anlegen, sondern mehr so als brillanten, aber zutiefst verletzten Menschen. Und Carter hat ihm dabei allerdings auch entsprechenden Freiraum gelassen. Und bei Dana Scully war es allerdings etwas komplizierter. Da haben auch wieder die Fox-Verantwortlichen so ein bisschen eine Rolle gespielt, weil die wollten eigentlich, dass Carter da eine ältere, erfahrene Schauspielerin wählt. Irgendeine Blonde, glaube ich, sollte es auch sein. Und Chris Carter hat aber darauf bestanden, dass Gillian Anderson die Rolle spielt, die damals 24 war, kaum bekannt. Und Carter hat sich da auch durchgesetzt und wie sich dann halt natürlich später herausstellen sollte, war das natürlich auch eine der besten Entscheidungen wahrscheinlich in der Geschichte des amerikanischen Fernsehens. Interessant dabei auch noch mal wieder ein Fun Fact. Das wird hier so ein bisschen, ich streue immer mal so ein bisschen kleinere Anekdötchen ein. Gillian Anderson war zum Zeitpunkt des Castings schon schwanger. Und als die Leute von Fox das mitbekommen haben, waren sie also auch ganz entsetzt und haben gesagt, hier, Chris ersetzt die mal mit einer anderen Schauspielerin. Aber Chris Carter hat sich geweigert und hat dann einfach auch die Schwangerschaft in die Serie integriert. Also am Anfang, in den frühen Episoden in der ersten Staffel, haben sie dann noch so ein bisschen mit günstigen Kamerawinkeln und so ein bisschen strategisch platzierten Akten oder irgendwelchen Jacken gearbeitet. Und ich glaube, in der zweiten Staffel am Anfang hat Chris Carter dann auch einfach die Schwangerschaft dann mit in die Serie eingebaut. Und ich habe auch gelesen, dass Gillian Anderson auch relativ kurz nur pausiert hat. Also die hat da richtig durchgezogen. Und Gillian Anderson war auch deutlich kleiner als David Duchovny. Also ganze 30 Zentimeter Größenunterschied haben die beiden oder hatten die beiden. Okay. Und deswegen ist es auch so, dass Gillian Anderson in frühen Episoden teilweise auf Kisten gestellt wurde, damit das, damit die auch im Bild, wenn sie beide im Bild sind, dann halt auch ein bisschen gleichwertiger erscheinen.
Etwas, was sonst nur, ein gewisser Tom Cruise machen muss, oder? Naja.
Ja. Genau. Also. Ja, und dann ging es also schon los mit Akte X. Wurde am 10. September 1993 zum ersten Mal bei Fox ausgestrahlt. Bei uns war es ein Jahr später, am 5. September die erste Folge, 1994. Und die Reaktionen waren erstmal ein bisschen verhalten. Die Einschaltquoten waren okay, aber noch nicht umwerfend. Allerdings hatte Fox die Serie auch etwas ungünstig im Programm platziert. Und man hatte natürlich damals noch nicht das Internet, also schon, aber noch nicht in der Form, wie man es heute hatte. Also vor allen Dingen keine sozialen Medien und Ähnliches. Hatte sich aber dann trotzdem herumgesprochen, dass da schon irgendwas Besonderes jetzt läuft. Und obwohl das Internet da noch in den Kinderschuhen war, war es so, dass tatsächlich Akte X eine der ersten Fernsehserien überhaupt war, die dann so eine Online-Fangemeinde aufgebaut hat, gerade so in Usenet-Gruppen und frühen Fanforen, wurde da also diskutiert und über jede Episode, so wie man das ja heutzutage auch von diversen Podcasts kennt, die dann so jede Episode mal auseinandernehmen, ja, da wurden dann auch Theorien entwickelt und Informationen ausgetauscht und das war halt so, ne, 93, 94, das WWW, das World Wide Web, gerade in den Kinderschuhen. Und aber Akte X war da irgendwie auch ein Pionier und genau, und die Kritiker waren dann auch schnell überzeugt von der Serie. Also es gab dann im Laufe der Jahre Emmy Awards, Golden Globes sogar, wurde als eine der innovativsten Serien des Jahrzehnts bezeichnet, besonders gelobt, dichte Atmosphäre, komplexe Mythologie und immer wieder natürlich auch die Darstellungen von David Duchovny und Gillian Anderson. Und dem kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Und das führte eben auch dazu, dass also ab der zweiten, dritten Staffel Akte X mehr als nur eine Fernsehserie war. Es war halt einfach ein Kulturphänomen. Ja, also der berühmte Satz, the truth is out there, die Wahrheit ist da draußen, wurde halt auch dann zum geflügelten Wort. Und da gibt es dieses Bild von den beiden Agenten mit ihren Taschenlampen in so einer dunklen Nacht und so. Also, und dann natürlich auch die Musik von Mark Snow, die haben ja schon ein Stück davon gehört, auch etwas, man erkennt sofort, ja, also ja. Ne, man hat sofort, man weiß sofort, ikonisch, was herkommt. Es ist ikonisch auf jeden Fall. Mulder und Scully waren auf Titelseiten von Magazinen. Es gab dann noch Bücher, Comics, Videospiele, Merchandising natürlich in alle Richtungen. Weil die Serie einfach auch einen Nerv traf. Also, ne, es gab das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen, hatte ich ja schon vorhin angedeutet. Die Faszination natürlich mit dem Unerklärlichen, die Sehnsucht nach Antworten auf große Fragen. Und das traf halt so den Zeitgeist der 90er, beziehungsweise das war halt der Zeitgeist irgendwo, so auch in den 90ern. Und noch ein Wort zu den Fans. Das Wort Shipper, also von to ship, das sind Shipper, sind halt Fans, die halt wollen, dass zwei Charaktere romantisch miteinander sich verbandeln, ne? Also dann, das liest man auch ab und zu heute noch immer mal so in irgendwelchen Medien, ich shippe diese Beziehung, so, nicht? Die Fans, die also eine romantische Beziehung damals sich zwischen Mulder und Scully gewünscht haben, die nannten sich also selbst die Shippers. Und deswegen, da kommt eben halt dieses Wort ursprünglich her. Okay. Wieder was gelernt, Dennis, ne? Ja, genau. Ja,
aber ein Bildungspodcast hier.
Für alle, die es vielleicht noch gar nicht so wirklich genau wissen, worum geht's eigentlich in Akte X? Das habe ich jetzt noch gar nicht. Ich meine, wir können es ganz kurz zusammenfassen. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht so furchtbar lange drüber philosophieren. Also es geht halt um zwei FBI-Agenten, die halt in einem speziellen Bereich des FBI tätig sind, nämlich den sogenannten X-Akten, wo es halt Fälle gibt, die als unlösbar eingestuft wurden, weil sie halt irgendwelche unerklärlichen oder übernatürlichen oder paranormalen Elemente aufweisen. Also ja, ne? Wenn also immer irgendwie normale Ermittlungsmethoden irgendwie scheitern, dann landen die Fälle bei den X-Akten. Und unsere beiden Agenten sind da eben tätig, also Fox Mulder ja schon vor Beginn der Serie schon. Und Dana Scully wird ihm dann zugeteilt. Und es gibt eben in der Serie so zwei Ebenen. Es gibt einmal die Monster of the Week Episoden, also das, wo es dann ja eine Folge, so eine eigenständige, abgeschlossene Geschichte ergibt, in denen halt die beiden dann irgendeinem bestimmten übernatürlichen Phänomen zum Beispiel begegnen. Das sind dann oft auch, die haben dann auch Horrorelemente, Thriller-Elemente und auch sogar komödiantische Elemente, da gibt's auch noch Folgen, die da sehr gut sind. Und dann gibt's andererseits noch die sogenannten Mythos-Episoden, also Folgen, die so ein bisschen die etwas season-übergreifende, staffelübergreifende, komplexere Handlung so spinnen, in der es ja um eine große Verschwörung geht, nämlich die Außerirdischen, die eine Invasion der Erde planen und eben irgendwelche hochrangigen Regierungsbeamten, die sogenannte Verschwörergruppe, das Syndicate, die also mit denen kooperieren. So viel dazu, ja. Mehr möchte man da gar nicht zu sagen. Noch ein bisschen,
vielleicht zwei Dinge ergänzen.
Ah, bitte, darf. bitte.
Was mich damals auch so fasziniert hat an der Story war, die sind ja nicht als Helden angelegt, die Charaktere. Also Fox Mulder wird im FBI als Spinner abgetan. Der sitzt in einem Keller, ja. Schnippt Bleistifte in die Decke. Ne? Das ist hier so eine Styropordecke.
Ja.
Und hat so ein Poster hinter sich hängen, I want to believe, so mit einem UFO drauf, man kennt das.
Genau.
Und da landet im Prinzip alles, wo das FBI sagt, ist totaler Schwachsinn, glaubt keine Sau dran. Und Scully kommt ja ursprünglich zu ihm und soll ihn ja überwachen und als sie ist Medizinerin und soll ihn auch vielleicht so ein bisschen diskreditieren und irgendwie festlegen, das ist alles Quatsch und der muss eigentlich in die Klapse. Und ja. Dass aus diesem Gespann dann dieses Power-Serien-Couple wird.
Das kongeniale Duo.
Ja, wirklich. Genau. Also ja, ja. Das ist ja besser als Batman und Robin
fast. Ja, genau. Ja, ja. Naja, du hast es schon gesagt, ne? Fox Mulder ist, ich nehme mal den Gläubigen. Das ist halt ein wirklich brillanter FBI-Agent, der in Oxford, die Oxford-Uni absolviert hat, spezialisiert auf Kriminalpsychologie. Der eben halt ja in seinem Büro im Keller des FBI-Headquarters in Washington sitzt und da also die Wände tapeziert sind mit irgendwelchen UFO-Berichten und Verschwörungstheorien und eben auch dem berühmten Poster I want to believe mit dem, ja, mit dieser verschwommenen, verwaschenen UFO-Aufnahme da drauf. Genau, und er ist halt derjenige, der halt immer weiter gräbt und sucht und oft auch auf Kosten seiner eigenen Sicherheit und seiner Karriere. Ne, du hast es schon angesprochen, seine Karriere ist sowieso eigentlich, ja, wird nicht, also er wird nicht besonders hoch angesehen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und Dana Scully, die Skeptikerin, die Wissenschaftlerin, wird dann seine Partnerin und ist dann so ein bisschen der Gegenpol eigentlich. Die ist halt, ja, wie gesagt, Wissenschaftlerin und auch Ärztin, ausgebildet in Forensik. Und eigentlich wird sie ihm ja zugeteilt, um seine Arbeit zu überwachen und ja, die X-Akten so ein bisschen zu widerlegen. Und sie ist halt die Stimme der Wissenschaft, der rationalen Erklärung und sie entwickelt sich natürlich im Laufe der Serie weiter und behält aber, ja, sie ist aber trotz alledem, was sie erlebt, immer noch Skeptikerin. Also sie bleibt das. Sie ist auch keine naive Figur oder so, sondern sie ist halt, ja, eigentlich oft die Klügste im Raum. Und sucht auch immer erstmal nach einer rationalen Erklärung. Und ja, das ist eben das, du sagtest es eben schon, was die Spannung zwischen den beiden so, ja, produktiv macht und ja, auch so besonders, sagen wir mal. Es gibt dann noch die ja schon erwähnte Verschwörergruppe. Das ist ja so ein zentrales Element dieser ganzen, ja, staffelübergreifenden Mythologie-Episoden, die ja hochrangige Personen wie sie später auch herausstellt, ein näherer Verwandter von einem der beiden Protagonisten, die also seit Jahrzehnten schon mit außerirdischen Mächten kooperieren und dass die auch wissen, dass eine Alien-Invasion geplant ist und ja, eben statt sie zu verhindern, verhandeln sie eben und mit denen, um ja eigentlich im Prinzip ihr eigenes Überleben zu sichern auf Kosten der Menschheit. Eine faszinierende Figur, die ich noch herausheben möchte, ist, wenn dich vielleicht sogar die faszinierend ist, der Raucher, der Zigarettenraucher, der Cigarette Smoking Man oder wie er auch Cancer Man, wie er auch genannt wird, von William B. Davis gespielt. Ein Mann, der ja eigentlich keinen Namen hat, der auch nicht viel sagt, der immer im Hintergrund irgendwie operiert, steht immer irgendwo dabei, raucht eine. Ja. Und wird aber im Laufe der Serie auch tatsächlich, es ist auch eine der komplexeren Figuren, weil er immer mehr menschliche Züge bekommt, aus Gründen. Und interessant, der William B. Davis, der war in Wirklichkeit Nichtraucher, musste halt immer Kräuterzigaretten dann rauchen. Und er hat hinterher gesagt, dass das wohl das ja als eine das ist war wohl eine der unangenehmsten Sachen, die er mal je für eine Rolle machen musste. Ja, ist halt blöd, wenn man dafür für so einen Mann, der eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht, sieht man euch kaum ohne Zigarette, wenn man da jemanden castet, der eben nicht Raucher ist. Naja, so ist es eben halt gewesen. Interessanterweise, vielleicht können wir nochmal einen kleinen Exkurs machen zu so ein paar Daten zu der Serie. Also es gibt insgesamt 11 Staffeln, wobei die ersten 9, also die 10 und die 11 sind noch relativ neu. Eigentlich waren es erstmal lange Zeit nur 9 Staffeln. Es gibt noch zwei Kinofilme. Der erste ist chronologisch zwischen der 5. und 6. Staffel angesiedelt. Kam auch zumindest in den Staaten tatsächlich auch ins Kino, als die 5. Staffel schon vorbei war. Dummerweise hatte man in Deutschland natürlich wieder ein bisschen Probleme mit der Synchronisation. Deswegen kam die 5. Staffel erst nach dem Film, als der bei uns im Kino lief, ins Fernsehen und so weiter. Das ist ein bisschen doof, aber wenn man das chronologisch gucken will, was man auch eigentlich sollte, weil der Film natürlich in die Handlung integriert ist. Und interessanterweise auch ist das der erste Film der aus einer Serie hervorgegangen ist, als diese Serie noch lief. Ja, also wir haben natürlich Star Trek Filme en masse zum Beispiel, aber die kamen halt erst, als die Serien vorbei waren. Zumindest war das zu dem Zeitpunkt so. Auch nochmal ein interessanter Fakt. Und es ist auch so, dass dass David Duchovny tatsächlich auch zwar bis zum Ende theoretisch dabei war, also bis einschließlich der 9. Staffel, allerdings eigentlich schon nach der 7. oder 8., wenn ich mich da nicht irre, schon wieder tatsächlich nicht mehr so häufig dabei war. Dann gab es tatsächlich zwei weitere Agenten, die dann da eben eine Rolle gespielt haben. Also allen voran natürlich John J. Doggett, der wurde gespielt von Robert Patrick. Der hat, den kennt man natürlich logischerweise auch. Brauche ich nichts so zu sagen? Oder möchtest du kurz noch, dass ich was über Robert Patrick sage? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne?
Hört dazu bitte unsere Folge, wo James Cameron
zum Beispiel, ja, genau. Hört ihr einiges über Robert Patrick, genau. Der spielt dann in der 8. und 9. Staffel dann einen FBI-Agenten. Du bist ja immer so ein Freund von Synchronisation. Würde da gerne kurz was zu sagen. Einmal ist das Besondere bei David Duchovny natürlich, dass der in Staffel 1 bis 9 wurde er von Benjamin Völz, dem Sohn von Wolfgang Völz, synchronisiert. In Staffel 10 und 11 allerdings dann von Sven Gerhardt, weil da gab es so ein bisschen Probleme. Und das war auch tatsächlich schon der dritte Sprecher, weil bereits im zweiten Kinofilm, der noch vorher kam, 2008, da wurde er dann auch schon von jemand anderem synchronisiert. Und Völz wollte wohl zu viel Geld. Er fand es angemessen, das Synchronstudio anscheinend nicht. Insofern wurde dann abgelöst. Und was ich besonders interessant fand, war, dass der schon erwähnte Raucher, der Cancer Man, tatsächlich von 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen Sprechern synchronisiert wurde, obwohl er nach meiner Erinnerung zumindest am Anfang der Serie gar nicht so viel sagt.
Ja.
Vielleicht auch noch interessant, ja.
Hat man am Anfang vielleicht auch dann einfach nicht mit irgendeinem ganz besonderen Synchronschauspieler besetzt, weil er eben nicht so viel Text hatte. Hat man halt geguckt, wer ist gerade da.
Genau, ja, vielleicht war das auch so, hier, komm mal, du bist gerade da, komm mal kurz rum, synchronisier mal diese 3 Sätze und dann so,
ja,
möglicherweise. Ne? Ja, aber ich fand das interessant, dass ich diese Liste durchgegangen bin und dachte mir, Mensch, das könnte man noch mal erwähnen, ja. Ja, zum Thema Besetzung. Auch sehr interessant, also Akte X war mir nicht in Erinnerung als eine Serie, in der sehr, sehr viele, und ich sage bewusst sehr, sehr viele, weil ich finde, es sind sehr, sehr viele, bekannte Schauspieler in Nebenrollen zu sehen waren. Also da würde ich jetzt sofort zum Beispiel Miami Vice immer sofort erwähnen. Aber also ich lese die Liste mal vor, weil man kann eigentlich, man kann sie fast komplett vorlesen. Also Bruce Campbell, Tony Shalhoub, ne, Monk, Cary Elwes, okay, den kenne ich nicht, Felicity Huffman, dann haben wir noch Jack Black, Lucy Liu, Seth Green, Lance Henriksen, Lucy Lawless, Luke Wilson, Burt Reynolds, Ryan Reynolds, Bryan Cranston, Aaron Paul, also Breaking Bad, haben beide Gastrollen in Akte X gehabt, Bryan Cranston und Aaron Paul.
Ja.
Shia LaBeouf, Jodie Foster, Adam Baldwin, ja, und sogar der Sänger Michael Bublé. So.
Jo.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu eine lange Pause. Ja, so viel dazu. Ein paar besondere Episoden möchte ich gerne noch kurz hervorheben. So 1, 2, 3. Es gibt eine, ja, eigentlich zwei Episoden mit Eugene Victor Toombs, in denen er mitspielt. Auch gleich schon die dritte Folge der ersten Staffel. Die heißt im Deutschen Das Nest, im Englischen Squeeze. Da ist er quasi das Monster of the Week. Und dann, das ist so bei den Fans eigentlich so das beliebteste Monster of the Week, Eugene Victor Toombs. Das ist ein Mutant, der so seine muskuläre und Knochenstruktur verändern kann und sich so durch alle möglichen kleinsten Öffnungen quetschen kann, eben natürlich Lüftungsschächte und Briefschlitze und so weiter. Und ja, der tötet Menschen, um ihre Lebern zu essen. Die braucht er, um einen langen Winterschlaf zu halten. Und die Figur war tatsächlich so beliebt, dass sie als einzige Bösewichtsfigur in der ersten Staffel nochmal zurückkehrt. Denn da gibt es eine weitere Folge, die heißt im Deutschen Ein neues Nest. Das ist, im Original heißt sie Tombs. Das ist die 21. Episode der ersten Staffel. Damals waren Staffeln ja noch relativ lang, ja, deswegen 21 war noch nicht die letzte Folge. Aber ja, da taucht er noch mal auf. Es gibt noch eine Folge, die auch witzig ist. Das ist die Folge Humbug, also Humbug heißt sie im Original, der Zirkus. Die wurde tatsächlich geschrieben von Darren Morgan, der sich also so als einer der kreativsten Autoren der Serie erweisen sollte. Die spielt tatsächlich in einer Gemeinde von Zirkusartisten und Freaks. Also ich kann mich da noch dunkel dran erinnern. Ich bin beim Rewatch jetzt noch nicht so weit, aber da die hat also viel dunklen, bizarren und brillanten Humor und zeigt eben auch das erste Mal auch in der Serie, dass Akte X also auch mehr konnte als nur Horror, sondern auch Humor. Aufs Gründen der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt noch weiter verzichten. Eine Sache ist noch, wenn man nach Mythos-Folgen sucht, also Folgen, die jetzt besonders für den Mythos ganz wichtig waren, dann sind die drei Folgen, das ist ein Dreiteiler, letzte Folge Staffel 2 und die ersten beiden Folgen Staffel 3, Anasazi, The Blessing Way, Deutsch das Ritual und Paperclip, in Deutsch Verschwörung des Schweigens, da, das ist so, das gilt so als Höhepunkt dieser ganzen Mythologiehandlung. Da taucht dann eine verschlüsselte Diskette mit Beweisen auf für die Alien-Verschwörung, die Mulder dann in die Hände fällt.
Diskette, Leute.
Ja, ja, das müssen wir auch nochmal betonen. Es ist eine Diskette, ja. Also ja. Es ist kein, heute wäre es wahrscheinlich ein USB-Stick oder so, oder es wäre wahrscheinlich irgendwo in
der. Es liegt in der Cloud.
Liegt in der Cloud irgendwo, genau, mit, genau. In der Blockchain irgendwo.
Ja.
Mulder wird dabei sogar scheinbar zumindest getötet, überlebt dann aber in so einer Navajo-Kultstätte und Scully kämpft dann alleine irgendwie weiter und versucht sein Leben irgendwie zu retten. Mhm. Und es gibt da große Enthüllungen, ein episches Finale dieses Dreiteilers und das ist also so für viele Fans halt so wirklich der beste Mythos-Handlungsbogen der gesamten Serie.
Ja.
Vielleicht noch ein paar Fun Facts so, bevor wir so langsam hier mal auf der Zielgeraden ein abbiegen. Ich weiß nicht, hast du noch ein Momentchen Zeit für mich?
Ja, ich hätte auch oder noch ein, zwei Fragen, beziehungsweise eine Sache würde ich auf jeden Fall mit dir gleich nochmal besprechen wollen.
Ja, ja. Ja, gerne, gerne. Also, wie gesagt, Fun Facts. Du hast es ja schon angesprochen, das I Want to Believe Poster in Mulders Büro, das wurde von Chris Carter tatsächlich selbst designt. War eigentlich nur so ein bisschen als billiger Hintergrund-Gag ursprünglich gedacht. Aber wie das halt so ist mit billigen Hintergrund-Gags.
Totaler Kult.
Das ist das meistkopierte Poster in der Fernsehgeschichte. Und das hängt tatsächlich auch heute noch in echten FBI-Büros rum. Es hat also durchaus Bekanntheit erlangt. Ja, David Duchovny hat 1999 tatsächlich Fox Broadcasting verklagt, weil er der Meinung war, dass der Sender oder die Senderkette die Wiederholungsrechte der Serie zu günstig verkauft hat, um seine Tantiemen gering zu halten. Er hat tatsächlich auch gewonnen, außergerichtlich. Ist aber tatsächlich seitdem oder danach auch noch weiter in der Serie erschienen. Es gab ja, wie gesagt, noch eine Serienrückkehr 2016 als Miniserie und es gibt auch noch, gab dann 2018 noch eine Staffel 11 mit 10 Episoden. Staffel 10 waren 6 Episoden. Die waren allerdings dann zwar wieder mit Mulder und Scully, aber irgendwie nicht so erfolgreich.
Ja.
Nun ja, gut, über die Entwicklung von Gillian Anderson brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden, weil das weiß jeder. Auch das Titelthema, was ich vorhin angespielt habe, das entstand auch mehr oder weniger durch einen Zufall, denn Mark Snow, der das geschrieben hat, hat mit dem Pitch-Wheel seines Keyboards so ein bisschen rumgespielt und hat dabei so zufällig diese ein bisschen schwebenden, unheimlichen Töne erzeugt und dieses charakteristische Pfeifen in der Melodie, das hat er tatsächlich auch selber eingespielt oder besser gesagt eingepfiffen. Und
pfiffig.
Und dass Mulder in der Serie so fast schon obsessiv Sonnenblumenkerne ist, das war wurde halt zwangsläufig als Charaktermerkmal oder wurde halt als Charaktermerkmal eingeführt von den Serienmachern, weil David Duchovny während des Drehs immer wieder snackte. Und dann hat sich Chris Carter gedacht, dann geben wir dem Mulder doch einfach mal so einen Tick.
Ja.
Genau. Und Dennis, ja. Du hattest noch was klären wollen. Lass mal was klären hier.
Ja, also
zum Thema Akte X.
Genau, zum einen weißt du das, aber der Name Fox Mulder ist nicht, also der Vorname ist nicht entstanden, weil der Sender das toll fand, ne?
Das habe ich nicht recherchiert, aber jetzt, wo du es ansprichst, es wäre eine interessante Verschwörungstheorie, interessante X-Akte, der man mal nachgehen müsste, vielleicht. Ja.
Wisst ihr das da draußen?
Dann teilt es uns doch bitte mit.
Ja. Gut, dass dass die Serie in den USA Erstausstrahlung hatte und nicht in Deutschland. Dann hätte ansonsten Mulder den Vornamen ProSieben getragen.
genau.
Insofern alles gut. Das will ich aber auch noch mal sagen. ProSieben in dem Zusammenhang, das geht schon so ikonisch für mich auch Hand in Hand in den 90ern, dass ProSieben diese Serie rausgebracht hat. Und man da halt auch genauso wie vorher bei Star Trek, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, man halt so gewartet hat, ne? Also Star Trek dann ja später auch bei Sat.1, immer samstags irgendwie dann so Doppelfolgen und Akte X war das Zuhause von ProSieben.
Ja.
Oder ProSieben war das Zuhause für Akte X. So
ist richtig, klar.
Und
absolut.
Das war schon auch für den Sender, glaube ich, damals ein echter Gewinn.
Du, genau wie Twin Peaks zum Beispiel, da war jetzt RTL, ne? Oder RTL Plus, wie es, glaube ich, damals zu der Zeit irgendwie noch hieß, war halt, da guckte man halt, wobei das wechselte ja dann, glaube ich, auch irgendwie, bei Twin Peaks war es doch, glaube ich, sogar so, dass der konkurrierende Privatsender Sat.1, war es Sat.1 oder war es sogar ProSieben? Ich glaube, es war Sat.1, da irgendwie den Mörder gespoilert hat.
Ja.
So als kleiner, ne, das war noch so ein bisschen, da war das Privatfernsehen noch so ein bisschen, da war das noch nicht ganz so gestreamlined wie heute, ne?
Stimmt, ja, irgendwie im Videotext oder sowas, glaube ich.
Ja, genau, sie haben es, glaube ich, ja, das ist schon richtig. Also es, ja, es passt da halt auch irgendwie alles zusammen, ne? Also das beginnende Internet und so, wo man dann so, sich zumindest schon mal in, an bestimmten Stellen austauschen konnte und definitiv, also tatsächlich, hat den Zeitgeist ja damals auch wirklich getroffen und noch eine
Frage. Ja, das würde mich, ja, das ist auch eine Frage. Hast du dir, als du dich damit beschäftigt hast, mit Akte X und diesem ganzen Thema Verschwörungstheorien, hast du dir auch nochmal Gedanken dazu gemacht, dass, oder findest du auch, ich habe so den Eindruck zumindest, dass Verschwörungstheorien heute so ein bisschen ihre Unschuld verloren haben. Weißt du, was ich meine? Also es gibt Akte X, das lebt von Verschwörungstheorien. Es gibt Hörspielserien wie Offenbarung 23 oder so, wo das auch gelebt wird und wo man das ja so ein bisschen gefeiert hat. Und heute hat das so ein bisschen einfach auch durch das Internet und durch diese ganzen Social-Media-Geschichten und auch durch die Leute, die Verschwörungstheorien jetzt verbreiten, hat es immer so einen faden Beigeschmack. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, als Akte X aufkam, war ja diese ganzen, an UFOs glauben und Verschwörungstheorien und so, ne, die große Verschwörung und die Mächtigen, die kontrollieren uns alle und so. Das war ja etwas, wo man gesagt hat, naja gut, es gab Leute, die haben daran irgendwie schon geglaubt, aber es war halt schon, das waren halt Spinnerte, so auf Deutsch gesagt, ne? Also das waren halt, das konnte man sich anschauen, Akte X, und konnte sagen, ach ja, das ist Fiktion, so, ne? Wenn Akte X heute starten würde, würde man wahrscheinlich erstmal denken, das wäre eine Dokumentation, ne? Weil es gibt ja viel mehr Leute, die jetzt tatsächlich auch wirklich da, also die an alle möglichen Sachen glauben, und also das wird ja fast schon als Tatsache akzeptiert, dass also von in größeren Kreisen, sage ich jetzt mal, dass es irgendwie, ja, keine Außerirdischen sind, keine grünen Männchen mehr, sondern es sind halt irgendwie Echsenmenschen oder so, aber es ist im Grunde genommen, es trifft ja das Gleiche, ne? Also irgendwie, und dann gibt's da irgendwo irgendwelche, ne, und die Area 51, das ist ja fast schon gar nicht mehr da ist man ja schon gar nicht mehr up to date, wenn man sagt, dass das da irgendwelche UFO-Sachen sind ja wirklich, also da denkst du, ne, das sind ja heutzutage ganz andere Sachen. Und ja, ich find's tatsächlich erschreckend irgendwo. Es gab damals so ein wohliges Gruseln, als man diese Serie geschaut hat. Es war ja auch spannend und man hat sich halt gefragt, was steckt hinter dieser Verschwörung, und letztendlich war ja irgendwo Akte X auch Wegbereiter für andere Serien, ne, wie Lost, Fringe, auch sogar Stranger Things, also so Serien, die halt so übernatürliche Elemente mit
Supernatural.
Mit Supernatural, mit emotionalen Geschichten aus Supernatural auch, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, das ist ja so ein bisschen begründet. Und ich weiß nicht. Also
ja, es war, glaube ich, also ich meine, es gab
es diese, ist erschreckend aktuell, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, irgendwo. Also
das ist mir so aufgefallen bei der Recherche und auch jetzt beim Gucken wieder, beim Rewatch, wie man so schön sagt.
Ich glaube, dieses, was du meintest, und damit können wir es ja dann auch.
Es hat die Unschuld verloren, vielleicht.
Ja, ne? Genau, weil es gibt dieses Thema so Deep State, und da gibt es irgendeine Verschwörung, das gab es schon immer, hat aber nicht dazu, zumindest in den 90ern, meines Wissens nach, nicht dazu geführt, dass Leute die Demokratie an sich in Frage gestellt haben, so wie es heute ist. Also diese ganzen Trumpisten und Make America Great Again Leute, die per se alles ablehnen und sagen, es ist alles, die wollen uns alle kontrollieren und wir lehnen dieses Establishment und so weiter ab. Und da in diese Richtung ist es ja eher gerückt. Und das ist so schade, ne? Also weil es genau, das meine ich so ein bisschen mit dieser Unschuld verloren.
Ja, es ist so ein bisschen geschiftet, ne? Also jetzt sind es die Leute, sind jetzt quasi die Guten, wenn man so will. Ne? Also wenn man ja so nach Amerika mal rüberguckt, so mit Trump und so und seine ganzen MAGA-Leute, die also wo man ja zu der Zeit noch gesagt hat, oh, das sind die Bösen, die wollen uns irgendwie an die Ains, so, das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen, werden das jetzt so die Guten, und das ist vielleicht so ein bisschen,
die vermeintlich Guten, ne?
Ja, die vermeintlich Guten, also jetzt nicht, also ich möchte das jetzt nicht,
nimm deine Kappe ab, was? Nein.
Ja, genau, nee, um Gottes Willen. Nein.
Olaf, super Thema.
Nichtsdestotrotz, Akte X hat das Fernsehen trotz allem nachhaltig verändert. Hat auch irgendwo gezeigt, dass auch komplexere serielle Geschichten, erzählte Geschichten funktionieren mit durchaus tiefgründigeren Figuren im Primetime-Fernsehen. Das muss man ja dazu sagen. Ne? Also das war tatsächlich Primetime-Fernsehen. Und hat auch viel beeinflusst. Ich hatte es ja eben schon angesprochen. Und auf jeden Fall ist es mehr als eine Fernsehserie. Und wenn ihr die Serie noch nicht kennen solltet, fangt ruhig an. Ich kann sagen, also ich für meinen Teil finde, sie ist gut gealtert. Also ich habe schon Rewatches von 90er-Jahre-Serien angefangen, wo ich dann gesagt habe, oh nee, das ist vielleicht doch nicht so. Und so ganz das Wahre, also da hat sie mich gleich schon wieder so irgendwie mitgenommen, weil auch einfach es ist auch einfach super gespielt. Also diese Chemie zwischen Fox Mulder und Dana Scully, das ist von Anfang an so, da guckt man so, wie sich das entwickelt. Man denkt so, die Scully, die wird irgendwann noch daran glauben. Und das passiert schon so in den ersten Episoden, dass sie schon ja mit solchen Dingen konfrontiert wird und so. Und Fox Mulder dann so dieses, ich hab's dir doch gesagt, ne? Ja. Und aber auch selber so und dann auch seine Hintergrundgeschichte. Ich meine, er ist ja so ein bisschen auch getriebener, weil er ja nun seine Schwester verloren hat. Die verschwand ja im Alter von 8 Jahren und er ist ja fest davon überzeugt, dass die entführt wurde. Und wie gesagt, fangt damit ruhig mal an, denn die Wahrheit ist da draußen. Definitiv. The truth is out there. Und manchmal lohnt es sich auch, danach zu suchen. Und das war die Wundertüte. Mal über, ganz ungewohnt für mich, über eine 90er-Jahre-Serie. Ich bin ja mehr so in den 80ern, vielleicht auch in den 70ern verhaftet. Ja, gucke ich jetzt in Dennis, guck dich in Dennis überraschtes Gesicht am Anfang. Und wenn euch das gefallen hat, dann bewertet uns ruhig. Und guckt auch mal Akte X wieder. Und dann bleibt mir nur zu sagen, erstmal danke an dich, Dennis.
Ich habe dir zu danken.
Ja, dass du mir hier Gehör geschenkt hast. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal und vertraut niemandem.